Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wie immer sind dabei Anne.
Hallo.
Daniel.
Im Gegensatz zu dir bin ich immer dabei. Hi.
Das ist eine Lüge und meine Wenigkeit. So, ja, was ist passiert? Also, es ist passiert, dass ich die Spieler gesucht habe für das Spielerquiz. Dann ist noch ein bisschen was im Nationalmannschaftsbereich bei den Frauen und bei den Männern passiert. Und ein kleiner MLS-Spieltag gab es nur. Dafür gibt es dann nächste Woche eine englische Woche, also gleich doppelte Anzahl an Spielen. Ich hätte auch mal gleich gesagt, fangen wir mit dem Spieler an, denn da habe ich einen besonderen Spieler rausgesucht, war ein Tipp, muss ich sagen, von einem treuen Zuhörer, werde ich jetzt mal den Namen nicht nennen, aber sei gegrüßt. Wir gehen mal ein bisschen in die Vergangenheit. Vielleicht kennt sich ja auch alle ein bisschen bei den Red Bulls aus, so bei den vergangenheitlichen, nein, bei den
Lothar
ehemaligen
Matthäus.
Spielern. Verdammt, okay, weiter. Also, nee. Ich glaube, den hatten wir sogar schon mal im Spiel.
Ja, den hatten wir schon.
Ja. Wir gehen auch, es ist ein Europäer, also da lagst du schon mal nicht so falsch. Und von seiner Nation gab es in der MLS erst 3 Spieler. Der letzte hat letztes Jahr gespielt, kam auch aus dem Superdraft und hat, glaube ich, bei DC United gespielt, der erste. Ich weiß bloß nicht mehr seinen Namen. Ich habe ihn jetzt nicht mehr gefunden. Ich glaube, er hieß Erik Seger oder so. Wie schon vielleicht zu vermuten ist, suchen wir einen Esten. Und vielleicht klingelt es jetzt schon bei Anne. Ich weiß es nicht. Aber da gibt es ja nicht so viele in der MLS oder gab es nicht. Er war auf linkes Mittelfeld. Konnte auch Zentrum spielen, hat aber vorüberwiegend auf der linken Seite gespielt und kam 2010 in die MLS, spielte dort bis 2014 und war für 2 MLS-Teams aktiv. Es waren 2 Teams aus dem Osten. Das eine Team wissen wir schon, mit den New York Red Bulls. Das andere Team ist ein noch weniger erfolgreiches MLS-Team und hört auf den Namen
Chicago. Was soll das denn heißen?
Ich
glaube, da kannst du von beiden Fangruppen ordentlich auf die Nase bekommen. Chicago hatte mal gute Zeiten.
Aber jetzt aktuell nicht mehr.
Das ist wahr.
Also von dem her, ich bin von der aktuellen Zeit ausgegangen. In der MLS hat er insgesamt 122 Spiele absolviert mit 17 Toren und 22 Vorlagen. Als linker Mittelfeldspieler ist es ja durchaus akzeptabel, sag ich mal. Anne, hast du eigentlich schon eine Ahnung?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich habe ein Gesicht vor Augen. Bin mir nur tatsächlich bei der Nationalität nicht ganz sicher.
Okay.
Ich überlege noch.
Also Länderspiele hat er 107 mit 7 Toren. Und ist aktuell als Sportdirektor in seiner Heimat bei Kalev tätig. Ist jetzt auch 41 Jahre jung, eigentlich ist noch relativ jung für einen Sportdirektor. Und seine Karriere beendete er auch in seiner Heimat bei Kallio FC. Wenn man den Verein kennt, dann ist man krass. Sonst eher weniger, genau. Und auch seine Hochzeit seiner Karriere hatte er tatsächlich in der MLS. Dort hatte er den höchsten Marktwert, war auch am erfolgreichsten, wenn ich so die ganzen Statistiken durchlese. Klar, in seiner heimischen Liga in Estland hat er mehr Tore geschossen, auch ein bisschen mehr gespielt, aber ist jetzt, ich würde jetzt mal sagen, vom Niveau her jetzt auch nicht so das, was die MLS 2010 bis 2014 war. Da ist dann schon mal ein großer Unterschied und ich glaube, wenn man das so sieht, war die MLS einfach die Hochzeit. Genau. Ade, was für einen Spieler hast du denn im Kopf? Hau einfach mal raus.
Na, mittlerweile weiß ich es. Ich hatte zuerst aber jemanden im Kopf, da vermute ich, dass der eher weiter westnördlich herkommt.
Mhm.
Aber ja, wenn man mehr drüber nachdenkt, dann kann es nur ein bestimmter Spieler gewesen sein. Ich kenne auch, es gab ja nie einen anderen.
Westnördlich, also Skandinavien.
Ja, genau. Ah. Da gab es noch so ein paar. Aber ja, ich hatte halt überlegt, ob er eventuell aus Estland gekommen sein könnte, der eine, den ich im Kopf hatte, aber das kann nicht sein, vom Namen her schon nicht.
Ja. Okay, bevor du es auflöst, Daniel, hast du eine Ahnung?
Es ist ganz klar Pavel Probretniak, oder wie der heißt.
Nein.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne, vergib mir liebe Zuhörerinnen und Zuhörer aus Estland, aber kenne keinen estländischen Spieler. Bei Lettland fällt mir hier mal ein Ex-Hamburger ein, tatsächlich, der Stürmer war.
Aber nicht in der MLS, oder? Ich
auch keinen. Von daher muss ich da leider passen.
Dann eine Löse.
Das müsste, wenn ich nicht komplett falsch bin, und das glaube ich eigentlich nicht, müsste es Joel Lindpre sein. Oder Lindpre. Ich wusste mal nicht, wie man den ausspricht.
Ja, korrekt.
Perry?
Ich denke mal, so estisch wäre Lindpre. Lindpre. Wieso?
Mein Estisch ist leider echt eingerostet. Ich habe schon lange nicht mehr gesprochen.
Oh nein. Ja, das passiert, wenn man dann mal ein paar Jährchen nicht mehr ist. Das ist völlig normal. Aber richtig, ja. Fand ich ganz interessant, weil mit dem Zuhörer hatte ich einfach ein Gespräch über die MLS, über so, ja, ausländische Spieler und Stars und Pipapo. Und irgendwie sind wir dann auf exotische Länder gekommen und Estland ist halt definitiv eins, da es ja erst 3 MLS-Spieler aus Estland gab. 2 haben wir jetzt schon kennengelernt, den 3. habe ich leider wieder vergessen und nicht mehr gefunden. Aber, ja.
Hey, aber kann nicht das exotische Estland?
Ja, also drei.
Zwischen Ecuador und Paraguay.
Du weißt, was ich mit exotisch meine. So.
Ich finde mit dem exotischen cooles Eis. Oder leckeres Eis.
Es ist exotisch hart in diesem Land. So. Dann, kommen wir zu einer erfolgreich und erfreulich mischen. Kommen wir zu einer erfolgreichen sowie erfreulichen Crucifix, ey, das ist ein scheiß Wort, ich mach's nie wieder. Nachricht, nämlich das US National Team der Männer. Denn, sagen wir es mal so, Pepi hat einen Titel gewonnen.
Naja, ich muss dazu sagen, der Weg dahin war schwerer. Aber
und brutal.
Wer das Spiel gesehen hat, der weiß, wie schlagfertig die Amerikaner sind.
Wie reißfest sie sind.
Es war der CONCACAF Nations League Cup, meine ich, oder? Müsste gewesen sein.
Ja, die CONCACAF Nations
Lass
League.
Lass das Cup weg, ist genau. Die Nations League.
Ja, der Nations League. Der Cup, der wurde dann in die Höhe gestemmt, so. Man gewann im Finale gegen den Nachbarn Kanada. Nachdem man zuvor Mexiko im Halbfinale rausgeschlagen hat aus dem Turnier, wie es schon Daniel ein bisschen angeteased hat. Diese Partie war höchst interessant, denn sagen wir es mal so, 9 gelbe Karten, 4 rote Karten und wie ging es aus? 3-2 oder 3-1? 3-0 sogar. Okay, und 3-0. Und rote Karten gab es auf beiden Seiten, also 2-mal USA, 2-mal Mexiko. Und es waren, ich glaube, die erste rote Karte war ja vom Mexikaner, ich glaube, Atuna oder so hieß er, der halt einfach ohne Chance auf den Ball den Abi die Füße einfach wegholzt. Also das war halt so wirklich Kreisliga wegschlagen. Er hat ihn einfach pure Absicht von den Beinen geschlagen, also das war die roteste Karte ever. Oder was sagst du, Daniel?
Ja, ich muss ganz klar sagen, das...
Bist doch kein Rot.
Es, ich habe
Spaß. Der hat nicht geblutet.
Ich habe Spaß in unserer Gruppe geschrieben, dass es ganz klar gespielt war, aber natürlich nicht. Ich meine, wenn du so drauf gehst, das ist eine der Grätschen, die gar nichts haben muss im Fußball. Das war purer Frust und ich bin da eher so ein Fan davon, gerade wenn solche Szenen passieren oder stattfinden auf dem Fußballplatz, dann kannst du ruhig mal einen Spieler für 10 Wochen oder so wegsperren, weil dem war in dem Moment egal, was passiert, er wollte einfach nur seinen Frust rauslassen. Egal, ob ihn verletzt, egal, ob irgendwie was kaputt macht, das war ihm egal. Deswegen bin ich wirklich ein großer Verachter von, verachtet solche Fouls.
Und vor allem sowas zu dem Zeitpunkt war ja noch alles drin, mehr oder weniger.
Naja, es stand 2-0 zu dem Zeitpunkt schon.
Ja gut, aber in der 69. das kannst du halt noch drehen im Fußball.
Ja. Ja.
Vor allem in einem Turnier oder so. Also da ist halt wirklich noch alles drin. Und ja, somit ging halt die USA dann mit Überzahl weiter. Die Tore
aber
schoss übrigens
auch
nein,
nicht lang.
Pulisic. Nein,
denn
in der 71.
Nein.
Flog eben. Schon
ja,
genau.
Ja, das
war
aus der Szene heraus. Weil McKennie ist dann wie ein Bulle sozusagen auf ihn losgegangen. Und dann gab es da so ein bisschen Zerrerei, die dafür sorgte, dass selbst sein Trikot zerrissen wurde.
Oho,
und
ja.
Er hatte dafür auch die rote Karte gesehen für Tätigkeit halt. Was
ja.
Witzigerweise dafür übrigens gesorgt hat, dass McKennie jetzt zu einer Art Statussymbol geworden ist für die Amerikaner. Im Spiel danach gegen Kanada stand ein amerikanischer Fan auf der Tribüne mit ebenso einem zerrissenen Trikot, wie es McKennie auch hatte. Also,
ich glaub,
das hat Mexiko ganz gut gemacht.
McKennie hat ja sogar noch das zerrissene Trikot, das Wappen geküsst von der USA.
Ja, ja, genau.
Ja, das war ja auch noch sehr patriotisch.
Ich muss ganz klar sagen, das Foul von McKennie, Foul sage ich schon, die Aktion von McKennie ist ganz klar rote Karte, aber ich nehme sie nicht übel. Also, nicht so ungut, der Spieler wird übelst weggesetzt, natürlich lässt sich dabei deine Emotionen raus und dann gibt es eine Rudelbildung. Klar, du musst dich beherrschen, darf sowas nicht passieren, aber ich wüsste nicht, ob ich anders reagiert hätte, bin ich ehrlich, gerade bei sowas. Weil, wenn es gegen die eigenen Mitspieler geht, dann wirst du halt, also wenn es gegen dich selber geht, klar ist das eine, aber wenn es gegen deine Mitspieler geht, dann gibt es gewisse Spieler, die ziemlich schnell auf 180 sind und ja. Da kann ich sowas verstehen. Also klar, in der Regel, wenn es eine gelbe Karte gibt für einen Spieler, dann gibt es in der nächsten Aktion halt einen Frustfoul oder ein hartes Tackling, ein hartes Foul. Wir kennen es alle, Vincent von der Kreisliga auch. Aber dadurch, dass er rot gesehen hat, muss es halt noch kurz auf den Platz klären. Sage ich jetzt einfach mal. Ist zwar ärgerlich für ihn, aber ich denke, er hat auch was eher profitiert. Gerade auch, wie ihr gerade schon erwähnt habt, wurde er zum, in Anführungszeichen, Statussymbol oder zur so Heldenfigur im Spiel gegen die Kanadier.
Und dann zu dem Zeitpunkt der 71. Minute, nachdem sich die rote Bildung wieder beruhigt hat, standen halt dann schon 2 rote Karten und 5 gelbe Karten im Spiel. Kleine Korrektur, die rote Karte für Mexiko sah Cesar Montes, die gelb, Atuna hat die erste gelbe Karte im Spiel in der 37. kassiert. Auch die Robinson-Brüder bei den USA innerhalb von 3 Minuten jeweils gelb kassiert, also auch noch ganz witzig. Und dann gab es die Game-Changer-Einwechslung. Ricardo Pepi ist reingekommen und hat dann 5 Minuten später gleich das 3-0 gemacht und somit wahrscheinlich den Deckel drauf auf die Partie. Ausgerechnet ein Pepi. Da klingeln die Kassen.
Ich glaube, das ist eine Million mehr für den.
Absolut. Dann gab es nochmal für jede Nation jeweils eine gelbe Karte und dann ging, sagen wir mal, das ganze Prozedere wieder von vorne los. Es war eine Situation, irgendwie mehr oder weniger Ball abschirmen und dann ein bisschen Schucker und dann nochmal ein Schucker und dann Rudelbildung. Und dann aus dieser Rudelbildung sind auch wieder 2 rote Karten entstanden. Einmal Gerardo Arteaga bei Mexiko und Sergino Dest bei den Amerikanern. Und da ging es auch mächtig bei zur Sache. Ich glaube auch Gulimer Ochoa, die mexikanische Mauer, hat auch noch rot-gelb gesehen. Und ich glaube auch ein Pulisic hat aus der Rudelbildung eine gelbe davon getragen.
Nee, es war Richards.
Pulisic
hat später gelb gesehen.
Echt? Achso, okay, dann war es so. Ich habe gemeint, der war auch noch in der Rudelbildung dabei. Und da gibt es auch diverse Highlights zu sehen auf YouTube und sonst wo, Schaut es euch mal gerne an, wenn ihr...
Ja, in den offiziellen Highlights ist schon nicht alles drin. War ja langweilig.
Man
darf nicht die offiziellen Highlights anschauen.
Zu der zweiten roten Karte, ich fand es maximal dämlich. Ich weiß jetzt nicht, wer das war. War das Alvarez oder war das ein Unbeteiligter? Gibt halt ganz normal Einwurf und dann gibt es halt so ein kleines Handgemenge. Man schlägt irgendwie Ballwerk oder so, keine Ahnung. Und Ortega, der völlig unbeteiligt ist, rastet halt irgendwie aus, keine Ahnung. Und lässt sich dann halt zu einer Tätigkeit hinziehen. Genauso wie Sergio Dest. Lustig ist, Ortega auch eingewechselt wurden. 8 Minuten auf dem Feld, direkt rot sehen.
Der hat das Derby verstanden.
Nee, der ist eingewechselt worden, 2 Minuten später kam es 3-0 und er hat sich, ah scheiße, kein Bock mehr.
Ja. Oh scheiße, ich glaube, er hat angelassen. Nein, also, es sind halt 4 dumme rote Karten und genau. In einem normalen Spiel endet das Spiel mit 11 Spielern auf jeder Seite.
Allerdings, wobei nicht unbedingt. Also, die ersten 2 roten Karten, würde ich sagen, die hätten auch in einem anderen Spiel passieren können. Was allerdings extrem aufgefallen ist, ist, dass dieser Schiedsrichter komplett die Partie verloren hatte. Man wusste, dass das eine Partie ist, wo Emotionen immer mal hochkochen. Das ist ja jetzt nicht die erste Minute beider Teams. Und man weiß schon, da ist einfach so eine gewisse Rivalität da. Da sollte man das einfach schon im Griff haben. Und das hat er komplett vergeigt. Aber das hat er schon, ja, eigentlich schon angefangen in der ersten Halbzeit zu vergeigen oder die Partie aus der Hand zu geben. Und das darf nicht passieren. Und da gibt es diese eine Szene, ich glaube, bei der zweiten Gruppe der roten Karten, da steht er einfach nur am Rand dieser Gruppe und hält die rote Karte hoch. Du weißt gar nicht, für wen sie jetzt erstmal ist.
Das sah auch witzig aus.
Das sieht so lächerlich aus. Und das, also er hat einfach alles falsch gemacht, was man als Schiedsrichter in dieser Situation falsch machen kann. Er hat überhaupt erst dafür gesorgt, dass die Stimmung so hochkochen konnte. Und hätte da viel früher schon reagieren müssen und viel früher auch an seiner Mimik und Gestik arbeiten müssen, um dieses Spiel wieder in eine gewisse Ruhe zu bringen. Das hat er aber nicht. Und dann ist auch klar, dass da am Ende dann so viele Karten fliegen und so viele rote Karten. Das hätte nicht sein müssen. Also, das war wirklich keine gute Schiedsrichterleistung.
Ja, das stimmt. So, und bevor wir zum Finale kommen und noch eine News bei den Männern haben, machen wir eine kurze Pause und hören uns gleich wieder.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
So, Dale, da sind wir wieder. Und wir werden mit dem Finale weitergehen. Das haben wir ja, wie vorhin schon erwähnt, was heißt denn wir? Die Amis haben es 2-0 gewonnen. Wir haben nichts gewonnen, außer Schlaf. Und Daniel, du möchtest etwas über Spiel erzählen.
Danke dir, Vincent. Ja, und was soll man dazu sagen? Also es gab einen Spieler, der ist besonders rausgestochen in der Partie. Und es ist so das kleine Sorgenkind der letzten Wochen und Monaten gewesen, muss man ja ganz ehrlich sagen.
Nee, also diese Nationalmannschaft hat mehrere Sorgenkinder.
Es ist eines der Sorgenkinder.
Da stimmt Anne.
Nein, die Rede ist natürlich von einzig wahren Dortmunder Jungspund Tio Raider. Kaum ist Opa, Onkel, Greg, Börhalter kein Trainer, spielt man auf einmal guten Fußball. Zumindest Tio Raider. 2 Vorlagen gemacht. Einmal aufgelegt auf Chris Richards und einmal aufgelegt auf Balu Gul. Habt ihr irgendwie was zum Spiel, was besonders war, was
es gibt
erwähnenswert ist?
2 Besonderheiten. Das war das erste.
Abgesehen von den 2 Toren.
Das war das erste Nationalteam-Tor für Chris Richards. Und es war das erste Tor für Balloon, der ja erst gewechselt hat. Der ist ja, ich glaube, aus England rübergewechselt in die amerikanische Mannschaft. Es war sein zweites Länderspiel gewesen und dann gleich das Tor.
Also haben beide sehr richtige Debüttore.
Ja, genau. Vollbracht.
Definitiv. War das auch das erste Finale der Nations League eigentlich? Oder gab es die schon mal davor?
Für wen?
Die Nations League. Gab es die davor schon? Die ist ja, USA den ja. Titel verteidigt.
Daniel, du bist ja top informiert.
Ich wollte so viele da draußen fragen. Wisst ihr, ich meine, die Nations League, ich bin ehrlich, das ist für mich ein Wettbewerb, der mich nicht interessiert. Also, ich weiß auch jetzt nicht, was mit der Nations League auf sich hat, bin ich ehrlich.
Ich meine mich zu erinnern, dass die USA letztes Jahr gegen Mexiko im Finale gespielt hatten, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall hatten sie da gewonnen und jetzt haben sie gegen Kanada gespielt.
Ja, aber was ich so interessant fand, ist doch bei uns einer in die Gruppe reingeschrieben, dass die USA die Nations League gewonnen hat, aber irgendwie hat so keinen interessiert, das hat so, wer hat ja wenig Input da. Und es stimmt eigentlich, ich meine, du hast, und ich habe wenig, oder verhältnismäßig weniger davon gelesen, als von anderen Wettbewerben, jetzt zum Beispiel der Gold Cup. Würdet ihr sagen, die Reputation des Wettbewerbs ist generell gering, oder würde es auch geringer sein als die des Gold Cups, oder ist es einfach nur mein persönliches Empfinden, oder liegt es vielleicht daran, dass es Kanada war? Oder dass Kanada war, haha.
Also, ich weiß nicht, ich würde dem...
Nach dem Joke, nächstes Thema.
Ich würde dem nicht so zustimmen. Ich finde schon, dass das durchaus auch ein wichtiger Wettbewerb ist und man hatte schon noch den Eindruck, dass die US-Nationalmannschaft das auch ernst genommen hat und deswegen da auch mit ihrem quasi europäischen Kader unterwegs war. Und also ich fand schon, dass man sehr viel darüber lesen konnte. Also gerade wenn man dem Account von dem US Men National Team folgt, aber auch anderen Accounts, dann hat man da eigentlich so einen ganz guten Blick drauf gehabt. Und gut, die Gruppe ist halt die MLS-Gruppe. Man will jetzt auch nicht die ganze Zeit Nationalmannschaft da reinschreiben.
Ja, natürlich, du hast natürlich recht. Eine Sache soll uns das jetzt so ein bisschen das Set übernommen habe. Reden wir mal über einen, der das Ganze wirklich hat, diesen ganzen Titel zumindest in den letzten Tagen und Wochen. BJ Callahan. Ist ein guter Trainer gewesen. Ich sag gewesen, was ist denn passiert, meine Freunde? Es gab eine News vor wenigen Tagen. Vincent.
Wieso hat Daniel die Moderation eigentlich übernommen?
Wollte ich gerade auch sagen. Daniel übernimmt einfach die Moderation heute. Habe ich nichts dagegen. Dann habe ich schon mal 2 Wochen Pause. So.
Also ich bin dafür, dass wir Daniel aus der Moderation rauswerfen, so wie Callum rausgeworfen wurde.
Ja, da bin ich auch. Deal, Anne?
Ja.
Gut. Perfekt. Dann ciao, Daniel. Also, die USA hat einen alten neuen Trainer, denn Greg Berhalter darf US-Trainer bleiben oder ist wieder US-Trainer. Ich weiß nicht, wie man es formuliert. Ich denke mal, beides geht. Und ja, was sagen wir dazu? Nach dem ganzen Strapazen mit Rainer und den Eltern von Rainer und seiner ehemaligen Geschichte mit seiner Frau und so, gibt es ja ziemlich zwiegespaltene Fans, würde ich sagen. Die einen finden super, dass er da ist. Die anderen finden es eher scheiße. Mal so salopp ausgedrückt. Was sagt ihr dazu?
Daniel, ich lasse dir den Vortritt. Okay, reicht.
Auf der einen Seite sehe ich es nicht gut, weil weiß ich jetzt ganz mal ein neues Kapitel einläuten und warum denn nicht mal einen Callahan oder so die Chance geben oder komplett anderen Trainer. Auf der anderen Seite, er hat sich per se nichts zu Schulden kommen lassen während seiner Amtszeit, wo man sagen kann, tschüss, danke, und hat sich dementsprechend auch durch die, ich nenne es jetzt mal Erfolge, die das Team eingefahren hat, sich diese Heim-WM verdient, dass er als Trainer an der Seite steht. Deswegen finde ich die Verlängerung gut und er hat es sich verdient. Und das ist die Belohnung für eine gute Leistung in den letzten Jahren als Trainer der USA.
Also, ich sehe das auch ein bisschen zwiegespalten, weil im Prinzip war der US-Verband da jetzt in einer ganz schwierigen Situation. man hatte da die Situation zwischen den Bearhunters und den Rainers, die überhaupt nicht gut für diesen Verband waren und die auch nachfolgend definitiv noch Folgen haben wird. Und dann hat man aber auch Fans, wie Daniel schon sagte, so etwa die Hälfte zumindest gefühlt, sind gegen Bearhunter, die anderen sind für ihn und man ist da sehr unentschlossen. Das Einzige, was ich wirklich nicht gut finde, ist, man hat jetzt so lange, man hat jetzt ein halbes Jahr nach einem Trainer gesucht und hat ein halbes Jahr Zeit quasi dafür aufgewendet, um dann am Ende doch wieder Bearhunter zu nehmen. Von dem ich auch sage, den hätte man auch vorher wieder als Trainer benennen können, da hätte man jetzt nicht ein halbes Jahr suchen müssen. Und man hat ja immer wieder mal gehört, dass da auch andere Trainer mit im Gespräch waren. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, dass man wirklich so viel Zeit dann darin investiert hat, um dann wieder zu dem gleichen Ergebnis zu kommen. Ich fand Bearhunter als Trainer soweit eigentlich immer ganz in Ordnung. Und was, oder wo ich mir ziemlich sicher bin, ist, dass auch die Situation rund um Gio Reyna sich jetzt nochmal verändern wird. Weil ich schon Bearhunter zutraue, dass er so ein guter Trainer ist und vor allem auch in den letzten Monaten nochmal viel Erfahrung mitgenommen hat, dass er mit Gio Reyna Gespräche führen wird und dass die beiden sich aussprechen werden und dann vernünftig miteinander arbeiten können werden. Sie müssen es in jedem Fall, weil Reyna ist nun mal Teil der Nationalmannschaft und Bearhunter ist jetzt halt nun mal sein Head Coach, also muss das irgendwie zusammenpassen. Und das traue ich ihm tatsächlich auch zu. Was ich an sich auch finde, ist, dass er bis dato immer eine wirklich solide Leistung gebracht hat. Es hätte nur meines Erachtens nach auch nochmal andere Kandidaten gegeben, die vielleicht nochmal anderen Input mit reingebracht hätten, aber ich finde jetzt Bearhunter auch nicht so tragisch. Was allerdings definitiv nicht mehr passieren darf, und ich glaube, das wird die größte Problematik. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Haben die Eltern von Gio Reyna ein Verbot bekommen oder dürfen die weiterhin rund um den Platz herumrennen, weil ihr Söhnchen dort spielt? Das könnte, glaube ich, für Schwierigkeiten sorgen, weil ich vermute, ehrlich gesagt, dass die Reyna-Eltern und Bearhunter nicht mehr miteinander können, aus völlig verständlichen Gründen. Und dass das dann auch für Gio nochmal schwierig wird. Was ich allerdings nochmal sagen muss, ist, dass ich die Entscheidung von Bearhunter damals bei der WM, Reyna nicht spielen zu lassen, bis dato weiterhin richtig finde, weil Reyna zu der Zeit mental nicht fit genug war und eben nicht auf dem Level war, das man von ihm erwartet hat, auch wenn er ein junger Spieler ist. Und interessanterweise, wenn man sich immer die Vergangenheit von seinem Vater ansieht, also von Reynas Vater ansieht, dann sieht man genau das Gleiche. Bei ihm war das Gleiche. Auch recht früh in der Nationalmannschaft und auch dort immer wieder so mentale Einbrüche. Und auch dort ist es passiert, dass er auf die Bank gesetzt wurde und halt nicht gespielt hat. Das hat ihm am Ende geholfen, nochmal ein besserer Spieler zu werden, ein Führungsspieler. Und das ist genau das, was Bearhunter mit Reyna gemacht hat. Er hat ihn auf die Bank gesetzt, damit er darüber nachdenkt, ob das Verhalten in Ordnung ist. Hätte ihn im Notfall auch nach Hause geschickt. Und Reyna muss daraus jetzt seinen Wissen ziehen.
Ich finde, es gibt viele Beispiele, dass Spieler Vielfalt gezeigt haben, die dann noch später besser performt haben oder daraus gewachsen sind. Ich meine, Reyna, das ist ein verdammt junger Spieler, der ist halt einer der eher besseren seines Landes, würde ich mal sagen. Spielt bei einem der größten.
Spielt bei dem zweitbesten Verein in Deutschland?
Ich wollte es jetzt irgendwie nicht aussprechen, aber dann gerne. Und dementsprechend bekommt auch viel von seinem Vater wahrscheinlich seinen Kopf gesetzt und auch viel Druck. Und gerade als du erwähnt hast, dass die Rainers sich mehr um das Trainingsgelände herumschleichen und mit dem verglasten Sohn beobachten, das ist nochmal ein größerer Druck für einen Jungen. Das hört man auf dem Jugendfußball, auch jetzt bei im Dorfverein. Wenn da die Eltern dabei sind, hast du eine komplett andere Erwartungshaltung. Dann willst du den direkt live zeigen, was du kannst. Willst dich in Szene setzen und so weiter. Vielleicht ein, zwei Tore mehr schießen. Jetzt im Jugendbereich. Dementsprechend würde es dem Reyna eher besser oder gut tun, wenn jetzt mal Papa und Mama nicht da sind und mal nicht zuschauen. als wenn die dauerhaft an seiner Seite stehen und irgendwelche Geschichten von vor 30 Jahren erzählen, um anderen Menschen zu schaden, nur dass der Sohn zu seiner Spielzeit oder zu seinem Glück kommt.
Ja. Ich glaube, da wurde alles gesagt, was man zu dem Thema sagen kann. Oder habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen? Ich denke mal nicht, ist ausgesprochen, oder?
Ja, vielleicht noch so ein kleines Beispiel. Ich meine, es gibt ja auch viele Kapitäne, die für die Spielzeit oder abgesägt und mal für ein Spiel abgesägt wurden und mal sind sie eingestappt, mal stehen die drüber. Also es gibt halt, er muss noch viel lernen. Ist dann einfach so, von daher. Und das wird man definitiv, wie Anne schon sagt, Papa war genauso. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Dementsprechend hoffen wir nur, dass er sich bis in 3 Jahren gefangen hat. Und dann das Land oder sein Land, die USA, an die Spitze des Weltfußballs schießt.
Aber auch an Berhalt, da gibt es natürlich eine ganz, ganz klare Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung ist, dass er es schafft, mit Gio Reyna vernünftig zusammenzuarbeiten. Ohne Frage, wenn der Junge wieder nicht vernünftig arbeitet, also wenn er wieder über den Trainingsplatz schleicht wie ein Rentner und mental nicht auf der Höhe ist, dann ist das auch völlig in Ordnung, dass er ihn nicht aufstellt. Allerdings, solange er sehr gute Trainingsleistungen zeigt und solange er es vom Training und vom Spiel her verdient hat, Teil der Startelf zu sein oder zumindest der Mannschaft, dann muss der natürlich auch spielen dürfen, ohne Frage. Und wenn Berhard das nicht schafft, dann muss er relativ bald auch des Amtes wieder enthoben werden und dann muss jemand anderes das machen. Da muss er jetzt quasi über seine persönlichen Differenzen eventuell drüber hinwegkommen. Wobei wir ja gar nicht wissen, ob er mit Gio selbst wirklich welche hat.
Hat, denke ich nicht. Ich meine, ich schätze jetzt mal einen Craig so gut ein, dass er seine persönlichen Differenzen und seine privaten Konflikte mit dem beruflichen trennt. Und ich meine, als Trainer hast du immer, also ich kenne keinen Trainer irgendwie, der 23 Musterprofis hat, die alle wissen, wo sie sind, wo sie stehen, wo keiner irgendwie seine persönlichen Interessen über die des Teams stellt. Es gibt's nicht. Das wird es auch nie geben.
Ja, mit diesen Worten von Daniel hätte ich gesagt, machen wir noch eine kurze Pause, bevor wir uns danach noch kurz mit den Frauen beschäftigen und dann noch den kurzen MLS-Spieltag.
Ich hätte noch ganz kurz eigentlich was zum US Men National Team. Denn jetzt steht der Gold Cup an und da taucht dann jetzt plötzlich, ist dann jetzt, das haben wir in der letzten Folge schon besprochen, die andere Nationalmannschaft sozusagen unterwegs. Also quasi auch der A-Kader, aber eben da sind nicht die europäischen Spieler, außer mit Turner dabei, sondern da sind dann halt vor allem die MLS-Spieler mit dabei. Das kommt jetzt so die nächsten 2-3 Wochen. Das war schon.
Dann hören wir uns gleich wieder.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Fun Fact, Kansas City hat den ältesten Kader der Liga. So. gehen wir zu den US-Frauen, denn die Fans warten sehnsüchtig auf etwas, auf eine Bekanntgabe, Anne. Auf eine offizielle Bekanntgabe.
Ja, wir haben es ja schon ein paar Mal im Podcast auch besprochen, weil auch wir sehnsüchtig darauf warten. Daniel kann schon fast nicht mehr schlafen, so sehnsüchtig wartet er auf die Benennung des Kaders. Aber bis zum Zeitpunkt der Aufnahme ist er immer noch nicht veröffentlicht. Allerdings gibt es mittlerweile endlich die Ankündigung, dass er in der Nacht veröffentlicht werden wird. Das heißt, wir können ihn deshalb gar nicht mehr mit reinnehmen, zumindest nicht offiziell. Es gibt aber dank Fox einen, in Anführungsstrichen, inoffiziellen Kader, bei dem wir jetzt natürlich nicht hundertprozentig garantieren können, dass es wirklich der richtige Kader ist, aber es sieht sehr danach aus. Woher hat Fox diese Information? Die haben sie daher, dass ganz viele Teams in den letzten Tagen immer wieder mal schon für einzelne Spieler geschrieben haben. So, hey, Gratulation an XY. Und anhand der Hashtags wusste man dann schon, das ist für die Nationalmannschaft. Und ich hatte auch schon überlegt, ob ich vor der Aufnahme mir die Spielerinnen alle raussuche und hätte dann anhand dessen wahrscheinlich auch den Kader gehabt. Aber Fox war so nett und hat das zusammengestellt. Und Ich finde, bis dato gibt es keine Überraschung. Also vielleicht in Anführungsstrichen die einzige Überraschung ist, dass Julie Ertz tatsächlich mit dabei ist, die ja bis vor kurzem noch recht lang gar nicht in einem Team gewesen war, jetzt dann vor kurzem verpflichtet wurde und auch die ersten Spiele hatte. Und das war ja die Bedingung vom Nationaltrainer gewesen, dass sie in einem NWSL-Team sein muss, dass sie unter Vertrag sein muss wieder, um dann auch für die WM mitgenommen zu werden. Das hat dann jetzt geklappt. Sie war übrigens deshalb nicht mehr in einem Team gewesen, weil ihr Vertrag ausgelaufen war und dann war ja auch die Schwangerschaft gewesen, dementsprechend eine relativ lange Wartezeit. Das hat aber jetzt zuletzt alles gepasst und jetzt ist sie dementsprechend auch im Kader. Megan Rapinoe ist ebenfalls mit im Kader. Da hatten wir letzte Woche ja auch drüber gesprochen, ob sie dabei sein wird oder nicht, weil sie eventuell verletzt ist. Und ja, wie gesagt, wirklich Überraschungen sind jetzt nicht dabei. Ich hatte ja beim letzten Mal schon gesagt, dass da so ein paar Spielerinnen gerade aus der jüngeren Generation dabei sind, auf die ich einige Hoffnungen lege. Und auch die sind mit dabei. Aber das ist halt alles wenig überraschend, weil man hat es anhand der Leistungen sowohl in der US-Nationalmannschaft wie auch in ihren NWSL-Teams gesehen, dass die einfach zurzeit sehr gut performen und dementsprechend es auch verdient haben. Damit sind zum Beispiel Trinity Redmond gemeint, man kennt ihren Vater, und zum Beispiel auch Sophia Smith, die ja auch bei den letzten Spielen immer wieder überzeugt hatte. Von daher, der US-Kader ist sehr stabil unterwegs, es sind recht viele erfahrene Spielerinnen mit dabei, es sind ein paar Junge mit dabei, die aber gute Leistungen gezeigt haben. Und jetzt geht es in den nächsten Wochen noch darauf, sich endgültig vorzubereiten und dann hoffentlich das Turnier zu gewinnen.
Eine Frage habe ich, Anne. Wieso? Also ich finde das schon skandalös, aber wieso spielt meine Namensvetterin nicht mit? Also das ist schon, ich finde es eine Frechheit.
Ist die überhaupt Amerikanerin?
Ja.
War das nicht die Brasilianerin?
Nein.
Oder so? Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, aber sie hat halt nicht so überzeugt.
Mein Name überzeugt immer. ja, genau. Dann schauen wir mal und zur nächsten Folge können wir die Karte ja sehr verspätet offiziell noch vorlesen. Oder mal schauen, inwieweit der Fox-Kader richtig war. Aber
ich gehe schon davon aus, dass der auch richtig ist, weil wie gesagt, die Teams haben in den letzten Tagen immer mal wieder schon Spielerinnen genannt. Das hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen gewundert, aber ich konnte es dann auch verstehen, weil, also wie lange will man denn warten, bis man diesen Kader bekannt gibt? Das Turnier ist jetzt in einem Monat.
Ja.
So langsam kann man dann doch mal schon sagen, wer dabei ist.
Das ist für die andere Frage. Aber, um nochmal einen krassen Turnaround zu bekommen, Kansas ist nur das fünftälteste Team in der Liga.
Wer ist denn noch älter?
Älter ist, also Kansas hat einen Altersdurchschnitt von 26,6. Dann älter ist dann noch DC United mit 26,7. Dann mit 26,9 die Timbers und Austin. Und dann mit 27 Nashville. Und eine Überraschung gibt es da eigentlich. Wie sind die drin, die reingehören? Von daher. Also, dann spielt Gabby Vincent doch mit. Passt. dann sind wir abgeschlossen mit dem Thema, würde ich sagen. Und dann gehen wir zum kurzen MLS-Spieltag, wo es 6 Spiele gab, nur. Aufgrund der Länderspiele. Und gespielt haben, ich lese jetzt einfach mal schnurschnell die Partie von New York City gegen Columbus. Das ging 1-1 aus, DC United gegen Salt.
Das hat mich furchtbar aufgeregt. Wirklich Hass an Columbus, dass man sich da in der 94. Minute noch ein Tor einfängt.
Furchtbar. Fuhr dann auch noch gegen New York City. Ah, was fällt denn her?
Ja, das hat in der Eastern Conference die Tabelle schon wieder komplett hässlich
gemacht. Aber laut Corbin haben sie ja ohne IV gespielt, also.
Ja, aber sie hätten die Partie auch gewinnen können. Aber sich da in der 94. Minute doch den einschenken
lassen. Ja, das ist bitter, das ist bitter. Ja, ich weiß nicht, Columbus, ich weiß nicht, sie stehen als 5. Platz eigentlich schon noch gut da, aber irgendwie nichts Überzeugendes aktuell. Aber mal gucken. Man hatte jetzt einen IV verpflichtet,
Mal schauen, wie lange die anderen noch alle verletzt sind. Vielleicht ist keine.
Mal schauen, wie lange es dauert, bis er verletzt ist.
Ja, oder so. Ja, mal gucken. Dann DC United Salt Lake 1-2 und Tor des Monats, oder?
Auf jeden Fall. Ich habe mir das mehrfach angesehen und ich liebe es einfach. Das ist so ein tolles Tor.
Pablo Ruiz hat sich einfach mal gedacht, weiß nicht, kein Bock auf Rennen, ich schieße einfach mal. Und dann bolzt er den Ball von, ein bisschen hinter der Mittellinie, glaube ich, war es, einfach mal drauf und er landet im Tor. Sensationell. Also, schaut es euch an, es ist ein sehr, sehr schönes Tor. Und ich bin immer wieder verwundert, wie Spieler von dieser Entfernung, also ich frage mich halt immer, ist das gewollt? Zielen die da auf das Tor oder bolzen die einfach nur blöd so grob in die Richtung und der Ball geht halt rein? Das würde mich immer brennend interessieren. Diese Schusskraft braucht man.
Was mich
und
übrigens,
dieses Glück würde ich sagen auch.
Bei dem Tor hat mich ehrlich gesagt ein bisschen verwundert, der Ball war sehr lange in der Luft.
Und hoch auf.
Miller, der Torhüter von DC, steht auch recht nah an seinem Tor. Es ist jetzt nicht so, als wenn er da sehr weit draußen gewesen wäre. Und steht auch in der richtigen Ecke schon und sieht auch hoch zu dem Ball. Und trotzdem kann er es nicht verhindern. Also das scheint Miller komplett falsch eingeschätzt zu haben. Sieht an der Stelle ein wenig kurios aus, aber ansonsten das Tor ist wirklich sehr, sehr stark.
Ich denke mal, so wenig Ruiz Bock auf Rennen hatte, hatte der DC-Keeper Bock auf Halten. Aber ich kann mir aus eigener Erfahrung gut vorstellen, dass so hohe Bälle von so weit hinten erstens im ersten Moment vielleicht auch ein bisschen schlecht zum Erkennen sind, vor allem in so etwas größeren Stadien, könnte ich mir gut vorstellen. Und dann kommt der ja, also ich fand, der sah schon relativ hoch auch aus und dann weit und hoch. Es sind halt ungewohnte Bälle, die man vielleicht als Keeper nicht so gewohnt ist. Aber auf dem Niveau würde ich sagen, vor allem so wie er gestanden ist, sollte man den vielleicht schon irgendwie haben. Oder zumindest in die Nähe des Balls kommen, aber er sah ein bisschen unglücklich aus. Dass er schwer ist, sage ich nichts, aber ja, als Stammkeeper in der MLS sollte man das dann vielleicht doch schon ein bisschen einschätzen können. Er stand ja, wie du schon sagtest, nicht komplett falsch. Dann,
Übrigens, wer bei DC richtig, richtig viel Bock auf Halten hatte, war Steven Birnbaum. Spricht man den so aus? Ich weiß es nicht.
Birnbaum.
Der hatte schon in der 26. Minute eine rote Karte kassiert. Warum?
Halten.
Er war letzter Mann und hat einfach nur den Angreifer gehalten. Er hat ihn nicht zu Fall gebracht, aber er hat ihn einfach so festgehalten, dass der gar nicht mehr weiterlaufen konnte. Der war halt leider am Ball gewesen und dementsprechend war das eine klassische Notbremse. Und ja, hätte Miller mal den Ball so gehalten? Nee.
Keiner will mit, Steve kuscheln.
Und witzig war auch, dass er komplett überrascht darüber war, dass es eine rote Karte gibt. Aber auch so die anderen roten Karten an diesem Spieltag, es waren alle immer total überrascht, dass sie dafür jetzt rot kriegen. Und also bei manchen ist es so frech, dass sie darüber auch noch überrascht sind. Aber zu denen kommen wir gleich noch.
Also der Houston-Spieler war letzte Woche auch überrascht über die Rot. So wie eine andere Person hier im Podcast. Dann kommen wir zum nächsten Spiel, die New England Revolution. Gewinnen 3-1 gegen Orlando City. War ein klarer Sieg, war durchaus ein Top-Duell. Beide Teams war im Osten in den Playoff-Rängen. New England, der leichte Favorit, wurde der Rolle auch gerecht und hat jetzt 7 Punkte Vorsprung auf Orlando. In dieser roten Karte, wollte ich schon sagen. In dieser Partie gab es keine rote Karte und jetzt auch nichts Aufregendes. Also Gustavo Puh, kann man sagen, ist vielleicht zurück mit einem Tor und einer Vorlage. Noel Buck hat auch eine Vorlage gemacht. Also der Youngster ist auch wieder gut dabei, aber ja. Dann kommen wir noch zu einem Testspiel, das wir dazwischen schieben müssen. Große Schiebung. Wir waren kurz davor, das erste Testspiel zu gewinnen, aber nein, es bleibt bei Testspiel-Niederlagen. Kansas verliert 1-2 daheim gegen den LAFC. Man muss sagen, es war eine gute Partie. Es war eine sehr ausgeglichene Partie auch. Oder was heißt ausgeglichen? Quatsch, Kansas war so viel besser als der LAFC. Was für ausgeglichen. Also Kansas war wirklich gut. Und Kansas hat eigentlich so gespielt, wie sie auch zuletzt immer aufgehört haben mit den Ergebnissen. Und sie sind aufwärts drin, aber sie haben es halt einfach nicht geschafft, ein Tor zu schießen. Beziehungsweise der Schiedsrichter hat es geschafft, erfolgreich eins zu verhindern, was schon skandalös knapp war. Denn Polito hat in der Nachspielzeit noch ein Tor gemacht und das wurde wieder aberkannt. Und das Kuriose daran war halt, dass Wähler in der 90. das 1-2 machte und dann eben in der Nachspielzeit das 2-2 fiel und dann bin ich doch wieder ein bisschen ausgerastet vor Freude. Aber nein, Rosendo Medoza, der Schiri, hatte was anderes im Sinn und hat per Video Schiri entschieden, nö, lassen wir nicht zählen.
Der hatte einen anderen Tippschein.
Ja, das war, es ist schon skandalös. Es ist, ja gut, wenn man die Fanbrille abnimmt, kann man schon sagen. Aber nee. Nee, will ich nicht akzeptieren. Vor allem nicht, nachdem wir so gut gespielt haben. Und der LFC, muss man einfach sagen, der spielt seit Monaten einfach nur noch scheiße. Muss man einfach so sagen. Es ist wirklich, das Team ist nicht mehr irgendwie das, was man aus letzter Saison kennt. Und die werden definitiv keinen Titel holen. Auch wenn sie noch auf Platz 2 stehen. Wieso auch immer, die noch auf Platz 2 stehen.
Aber eigentlich ist das doch eine ganz leichte Mathematik. Wenn der LAFC seit Monaten scheiße spielt und Kansas gegen den LAFC verliert, dann spielt doch Kansas mega scheiße.
Aber die waren gut. Die waren wirklich gut. Also es hat Spaß gemacht zuzuschauen bis zur 90. Minute. Es war wirklich eine schöne Partie. Naja, mit traurigen Ergebnissen. Manche Leute können mir bestimmt zustimmen. Solche Partien gibt es immer wieder mal. Aber für wen es kein trauriges Ergebnis war, war es für unseren deutschen Hattrick-Held Hani Mukhtar. Denn er gewann mit Nashville 3-1 gegen St. Louis City SC. Das hat mich ein bisschen gefreut, dass St. Louis auch verloren hat. Und Mukhtar machte seinen zweiten Hattrick in dieser Saison. Und ja, was sagen wir, er führt jetzt die Torjägerliste an mit 13 Toren. Auf Platz 2 folgen Buanga, Vieira und Giacomakis mit 10 Toren jeweils. Ja, Mukhtar, keine Ahnung. Der Typ hat einfach Bock. Ich weiß nicht. Gut, ein Tor war auch wieder ein Elfer, aber wie gesagt, sind 3 Tore. Ich glaube, er möchte den MVP-Titel verteidigen.
Das andere Tor war einfach auch eine Sahnevorlage von Dexway Carty.
Oh ja.
Auch der alte Mann schafft
es. Das war nicht schlecht. Vor allem, was lustig steht, ist, bei meiner App steht dran, Mukhtar wurde in der 90. plus 4 ausgewechselt. Und da steht ja dann immer so Grund dran, Taktik oder gelb vorbelastet oder Verletzung. Und ja, bei Mukhtar steht dran, besondere Leistung. Er wurde eine Minute
wie,
vor
wie in der Kreisliga,
für besondere Leistung ausgewechselt. Super.
Du wirst halt vorher ausgewechselt und bekommst dann vom Trainer als Belohnung für deine gute Leistung schon ein Bier in die Hand gedrückt und darfst als erster trinken. Aha.
Und vielleicht sogar das warme Wasser in der Dusche noch mitnehmen.
Zum Beispiel.
Und dann die letzte Partie war auch, würde ich sagen, die langweiligste. San Jose gegen Portland. 0-0. 6 rote Karten.
Aber
6
gewonnen
gelbe
hat
Karten.
Eigentlich, haben eigentlich die Earthquakes aufgrund der mehr gelben Karten. 3-2.
Nee, ist jeweils 3 gelbe Karten auf jeder Seite.
3? Mhm.
Portland 3.
Oh, stimmt. Oh, selbst da sind die langweilig. Okay, nee, dann mich alles zurück.
Ja, es war. Ich habe jetzt nichts gesehen, weder Highlights noch sonstiges, aber die Statistiken lesen sich torreich, also Ballbesitz, also ziemlich ausgeglichene Partie, 55-45%, Torschüsse 12-16, ja, gut, Fouls 8-15, also die Timbers haben ein bisschen mehr getreten, aber gut, die fällen ja auch, aber ja.
Schiri, die haben mehr getreten.
Die haben auch eine Axt im Logo, hallo? Das ist brutal. Nee, genau. Das war schon der ganze Spieltag, klein aber fein. Nächste Woche geht es ja, wie gesagt, mit einer englischen Woche weiter. Viele spannende Spiele. Die Sounders müssen nach Los Angeles zum LAFC. Also ich würde mal sagen, da ist ein Sieg drin. Und dann das zweite Spiel ist daheim gegen Orlando. Daniel, was sagst du? Was holt man? Was nimmt man mit?
4 Punkte.
Welches Spiel endet unentschieden?
Ja.
Gut. Dann 2 Punkte für Seattle. Ja, die Red Bulls empfangen ja einmal Charlotte daheim und dann noch Atlanta. 2 Heimspiele. Sollte doch was gehen, oder, Anne?
Boah, da wäre ich mir nicht so sicher. Vor 2 Jahren hätte ich gesagt, auf jeden Fall, sehr heimstarkes Team, aber aktuell sind sie heimmäßig immer eher so ein bisschen low. Und wenn, dann vielleicht immer noch auswärts ganz okay. Also, weiß nicht. Charlotte kann man schlagen, Atlanta kann man eigentlich auch schlagen. Atlanta schlagen sie aber eigentlich immer am besten auswärts. Weiß ich nicht. Würde ich jetzt nicht unbedingt die Garantie geben, dass es da Siege gibt.
Ein Pünktchen?
Aus 2 Spielen 1 Punkt, ja, das wäre schon ganz nett.
Ja, mal gucken. Genau, Kansas fährt dann noch nach Carson, empfängt das andere Team neben L.A. Und dann, was hat man denn noch? Genau, dann empfängt man noch Chicago. Ja, würde ich auch sagen, sollten. Also, wenn man so schön spielt wie gegen LAFC und den Spielen davor, sollten da 6 Punkte drin sein. Aber man muss mal gucken, welche Wettscheine der Schiri hat. Und man muss gucken, so ganz vertrauen tue ich Kansas doch noch nicht. Man ist immerhin das 5. älteste Team. Aber,
ich möchte
ja,
übrigens die Gunst der Stunde ergreifen und einen kleinen Hot-Tip aufstellen, der mir vorhin schon so im Sinn gekommen ist. Und zwar,
dann hau mal raus.
Kai Wagner ist ja mit der Schwester von Pierre-Michel Lasogga verheiratet. Und besagter Lasogga hat heute
Daniel
einen Vertrag bei der zweiten des SC Schalke 04 unterschrieben. Ich gehe davon aus, dass Kai Wagner spätestens 2024 zu Schalke wechselt, um näher seinem Schwager und auch seiner Familie zu sein.
Möchtest du bei so einem Schwager sein?
Ich weiß nicht. Es ist mein Hot-Take.
Ich weiß nicht, wie er privat drauf ist. Okay. Ich habe mir zwar die Finger nicht verbrannt, aber...
Gossip-Take.
Okay. Dann habt ihr noch was zum Spieltag oder zum
die
kommenden
Spiele? Das bringt euch da jetzt aus zwar herzlich wenig, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, aber die Spiele in der kommenden Nacht, Donnerstag, früh, Mittwochabend, whatever, werden kostenfrei auf Apple TV übertragen.
Ich glaube, Daniel, da musst du noch einen Tweet rausnehmen.
Ja, vielleicht. Ansonsten am Wochenende. Das ist auch noch rechtzeitig gehört. Columbus, Nashville. DC gegen Cincinnati. New York, Atlanta nicht. Kansas City gegen Chicago. Colorado gegen LA. Seattle gegen Orlando. Laufen im Free TV.
Ja. Dann gönnt euch. Schaut MLS, werdet Nachteulen. Und dann hätte ich gesagt, war es das auch schon wieder für diese Woche. Genau. Schaut bei uns in Social Media Kanälen vorbei, auf Instagram und Twitter MLS Supporters Germany, Facebook US Soccer News sowie Twitter Box to Box. Kommt auch gern mal bei uns im Discord vorbei. Wir schauen immer wieder mal die Spiele, die zu humaneren Zeiten laufen. Sprich, alles vor 0 Uhr oder die 1.30 Uhr Spiele ab und zu, eine Halbzeit oder so, immer im Discord, könnt gern dazukommen. Sonst hätte ich gesagt, bewertet unseren Podcast gern, wenn man ihn bewerten kann. Und über Feedback würden wir uns auch sehr gerne freuen. Wenn ihr Fragen habt, scheut euch nicht davor und stellt uns welche. Wir können diese auch in den nächsten Folgen im Podcast besprechen. Und dann habt ihr eine Antwort drauf, genau. Dann hätte ich gesagt, hören wir uns nächste Woche wieder. Und ja, da haben wir einige Spiele zum Besprechen dann.
Bis dahin.
Bye bye.
Bye bye. Dann bis später, Silje.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.